Im Vorübergehen fragt mein Nachbar, wie es gehe. Er fragt nicht, weil er mitgehen will. Er fragt, weil er weitergehen will. Ich sag, es geht, aber es geht nicht. So nicht. Das Thema dieses Gottesdienstes heißt tatkräftige Liebe. Tatkräftige Liebe. Und ich habe mich erinnert, dass wir vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wer von Ihnen in dem Gottesdienst da war, einen Vietnam-Missionar hier hatten, Dr. Thomas Schmidt. Und ich fand das sehr berührend, dass er uns vor Augen gemalt hat, dass wir manchmal den Auftrag, den Gott für uns hat, verkürzen um eine wichtige Dimension. Dass wir manchmal, wenn wir über den Auftrag Gottes für uns nachdenken, in erster Linie daran denken, dass wir den Auftrag haben, Menschen Jesus bekannt zu machen. Und das ist ein wichtiger Auftrag. Und den Auftrag, Gott zur Ehre zu leben, der damit verknüpft ist. Und er hat uns ins Gedächtnis gerufen, dass als Jesus mal gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste, Jesus, das wir auf jeden Fall machen sollen? Wie kann man das beschreiben? Da antwortet Jesus mit zwei Aufträgen, nicht mit einem, mit zweien. Und er scheint zu beschreiben, die beiden Dinge, die gehören ganz existenziell zusammen. Die Liebe zu Gott, denn Jesus sagt dann, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese beiden Aufträge gehen Hand in Hand. Und ich möchte, wenn wir heute Morgen über dieses Thema tatkräftige Liebe reden, möchte ich zuerst mit Ihnen darüber nachdenken, was bedeutet das zu lieben? Wie stellt sich Gott das vor, diese Liebe zum Nächsten? Was gilt es dabei zu beachten? Im Zweiten möchte ich über ein vielleicht gern verdrängtes Thema der Diakonie sprechen, über das gerechte Handeln. Und im Dritten will ich Sie herausfordern, dass Sie persönlich für sich überlegen, an welcher Stelle bin ich von Jesus herausgefordert, so zu handeln, wie er das von mir möchte. Das sind also die drei Gedanken, um die es heute Morgen geht. Und Sie haben, wenn Sie diese orangen Zettel auf Ihren Plätzen gefunden haben, dann geht es mir jetzt zunächst mal nur um den Bibelvers, der da oben drüber steht. Das ist unter dem ersten Gedanken, lass die Liebe weiter fließen. Lass Liebe weiter fließen. Ich glaube, diese Liebe, die Gott uns zum Nächsten, um die es heute Morgen geht, die Liebe zum Nächsten, die kann man sehr gut mit diesem Wort hier beschreiben aus Micha 6, Vers 8. Micha ist ein Prophet des Alten Testamentes und er sagt, der Herr, nämlich Gott, hat dich wissen lassen, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen. In anderen Übersetzungen steht da Liebe, die Güte oder Liebe, die Barmherzigkeit. Hier ist diese Liebe zum Nächsten gemeint. Und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Wir merken genau das, was Jesus sagt, das taucht hier auch auf. Was ist unser Auftrag? Wenn wir darüber nachdenken, finde ich, ist es am einfachsten, sich das an einer Zeichnung anzuschauen. Ich habe hier mal so einen Kaskadenbrunnen aufgezeichnet, der für mich ein Bild dafür ist, wie sich Gott das, meine ich, vorstellt. Im Neuen Testament erfahren wir, dass über Christen gesagt wird, also über Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben, die den Heiligen Geist haben, von denen wird gesagt, Gott hat seine Liebe ausgegossen in unsere Herzen. So sagt das ein Christ sozusagen in Wir-Form. Und das heißt, das gilt auch persönlich für dich, dass Gott sagt, ich habe Liebe in dich hineingegossen. Ich glaube, ich nehme mal Rot dafür, weil das als ist natürlich bei einem Brunnen jetzt irgendwie ein bisschen komisch, wenn das Rot da drin ist, aber Sie können sich das vorstellen. Gott hat Liebe in unser Herz ausgegossen oder im Jesus bezeichnet uns als Menschen, die mit Jesus Christus leben, dass in uns eine Quelle entstanden ist. In uns ist eine Quelle entstanden. Und aus dieser Quelle heraus kann etwas geschehen, nämlich, dass wir von der Liebe Gottes, von der Liebe, die Jesus zu uns hat, so gefüllt werden, dass das irgendwann überschwappt. Das schwappt über. Davon können andere profitieren. Und da können andere Liebe merken. Letztlich ist das die Liebe Gottes, die sie merken, die hier herauskommt, aus dieser Quelle, dass ein Mensch weiß, ich bin ein zutiefst von Gott geliebter Mensch. Das ist die Quelle, dass das weitergehen kann und dass das bei anderen Menschen letztlich auch dazu führt, dass diese Kaskade weitergeht. Das ist ein Bild dafür, was es bedeutet, in der Kraft Gottes, in der Kraft Jesu zu lieben, tatkräftige Liebe zu praktizieren. Es gibt letztlich zwei Dimensionen, in denen das Neue Testament beschreibt. Das eine ist die Liebe zu Geschwistern, also die Liebe zu anderen Menschen, die auch im Glauben stehen. Und die andere Seite ist die Liebe zu jedem Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Beides wird angesprochen und ich meine, dass wenn eins von beiden wegbleibt, es immer ein bisschen schief wird. Also wenn jemand sagt, ja, ich bin schon Christ, aber so in Gemeinden und so, da begegnet mir zu viel, was mir nicht gefällt, deswegen ich komme viel besser klar, wenn ich sozusagen irgendwo meine Nächstenliebe praktiziere, aber mit Gemeinde oder mit Kirche habe ich nicht viel am Hut, die finde ich alle komisch und sind alle heuchlerisch. Dann würde ich sagen, da ist auch etwas von der Liebe Gottes noch nicht entzündet. Da ist hier etwas verarmt, was Gott auch ins Herz hineingibt an Liebe. Denn die Liebe, die wir weiterzugeben haben, die stammt aus dieser Quelle. Diese Quelle, das ist Jesu Anliegen für uns, dass wir aus dieser Quelle heraus lieben. Und auch, ich sag mal, nur deswegen kann die Bibel Liebe anordnen und befehlen. Ich möchte das an einer zweiten Grafik kurz zeigen, die Ihnen vielleicht auch vertraut ist. Könnte ich mir vorstellen, Sie sehen hier diese schöne Lok. Diese Lok zieht zwei Waggons. Und wenn wir darüber sprechen, was die Bibel mit Liebe meint, dann ist das nicht, dass ich Sympathie für jemand anders empfinde. Es ist nicht zuallererst ein Gefühl, das ich für jemand anders empfinde, sondern es ist letztlich eine Tat. Eine Überzeugungstat, die ich aufgrund dessen tue, dass Jesus mir das sagt. Und ich würde sagen, im Blick auf diese bekannte Grafik ist es so, die Lokomotive für das, was wir leben können in unserem Glauben, ist das Wort Gottes. Das, was uns sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder das uns sagt, die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen. Du hast diese Liebe Gottes bekommen und bekommst sie immer wieder. Und dann kann sich da der Glaube anschließen und kann sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du mir Liebe gibst für diesen Menschen, den ich für gar nicht liebenswert halte, der mir gar nicht in den Kram passt, den ich vielleicht wo ich eher ein Gefühl der Überheblichkeit empfinde, wenn ich den sehe. Dann hängt sich der Glaube ran. Oder wir könnten das auch so ausdrücken, im Glauben sage ich, Jesus, ich weiß, dass du diesen Menschen liebst. Das weiß ich aus deinem Wort, dass du Menschen liebst. und dass du auch genau die liebst, die in unserer Gesellschaft als nicht liebenswert gelten. Und darum möchte ich, dass du diesen Menschen liebst durch mich. Und dann habe ich das oft so erlebt, dass das Gefühl auch als Waggon noch hinterherkommen kann. Das heißt, das Wort Gottes ist die Lokomotive, die zieht Glaube und Gefühl, nicht andersherum. Wenn sie warten, etwas Gutes einem Menschen zu tun, bis ihre Gefühle das auch schon sagen, dann können sie unter Umständen sehr lange warten. Und deswegen ist das wichtig, diese Reihenfolge zu beachten. Ich habe das selber erlebt, ich habe in einer Drogentherapie Zivildienst gemacht und das war für mich eine ganz eindrückliche Erfahrung, dass ich mit Menschen zu tun hatte, wo ich immer wieder mal hin und her gerissen war, dass ich merkte, ich habe jetzt selber keine Liebe dafür, vielleicht auch kein Verständnis für deren Art oder die Art, wie sie auftreten, wie sie etwas tun oder getan haben, bis dahin, dass ich manchmal so mich erwischte bei dem Gedanken, naja, der ist ja auch selber schuld. Und dieses Überlegenheitsgefühl ist keine, da steckt überhaupt keine Liebe drin. Es gibt viel tatkräftige Hilfe und Diakonie, die geschieht letztlich nicht aus Liebe. Die geschieht aus dem Gefühl der Überlegenheit, aus einer herablassenden Großzügigkeit. Aber letztlich denke ich doch, ich bin der Tolle und der andere, ja, der braucht halt meine Hilfe. Das ist nicht Diakonie, wie Jesus sie versteht. Das ist, weil da keine Liebe drin steckt von Gott. Weil da nichts drinsteckt von der Barmherzigkeit Gottes und der Güte Gottes. Ich habe von der Missionarin Magdalene Hildebrand gelernt, dass wir aufpassen müssen, gerade wenn wir viel wissen und viel Kenntnisse haben, auch über Zusammenhänge und über Menschen, dass wir nicht mit einem harten Herzen durch die Welt gehen. Und sie sagte, sie arbeitet in Sao Paulo und sie sagt, ich habe mir angewöhnt, dass ich Menschen auf der Straße, Bettlern, Geld gebe. Nicht, weil ich denke, das ist super vernünftig und die werden das bestimmt für was Schönes einsetzen, sondern damit mein Herz nicht hart wird gegen Menschen, damit mein Herz weich bleibt. Und C.S. Lewis hat gesagt, es ist viel leichter für einen Langeweiler zu beten, als ihn zu besuchen. Wir kommen zum Zweiten. Das Zweite, ein gern verdrängtes Thema der Diakonie. Und dazu möchte ich auch einen alttestamentlichen Propheten zitieren, der übrigens so Zeitgenosse von Micha war, den wir gerade gehört haben, und zwar den Propheten Amos. Der Prophet Amos ist ein sehr radikaler Prophet, der dem Volk Gottes in Erinnerung ruft, was Gott wirklich wichtig ist. Und sein zentrales Thema ist, Leute, die ihr zu Gott gehört, handelt gerecht, sonst gefällt Gott euer Gottesdienst in keiner Weise. Amos 5, Vers 21. Der Herr sagt, ich hasse eure Feste und kann eure Feiern nicht ausstehen. Eure Brandopfer und Speiseopfer sind mir zuwider. Das gemästete Vieh, das ihr für das Opfermahl schlachtet, kann ich nicht mehr sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Habe ich von euch Israeliten während der 40 Wüstenjahre vielleicht Mahlopfer und Speiseopfer verlangt? Handle gerecht, nutze niemanden aus. Das ist unser Thema. Wenn Ungerechtigkeit herrscht, sagt Gott hier durch den Propheten Amos, wenn Ungerechtigkeit herrscht, dann gefällt Gott unser Gottesdienst nicht. Und er nimmt diese Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel auf und sagt, merkt ihr nicht, dass wir in dieser Zeit, ich mit euch gewesen bin und habe mit euch zusammen gelebt. Ich bin euch vorausgegangen Und das, was später auch an so gottesdienstlichen Elementen hinzukam, das war alles wichtig, aber das ist doch nicht die Priorität. Das Wichtige ist doch nicht, in welchen Formen ihr Gottesdienst feiert und ob eure Lieder schön klingen und ob ihr jede einzelne Regel beachtet, wenn ihr darüber vergesst, was ich euch an Geboten ins Herz gemalt habe und was ihr in der Verbindung mit mir leben sollt. Tut doch nicht so, als sei das Zentrum des Bundes mit mir eine religiöse Pflicht, die man zu erfüllen hat. Der regelmäßige Gottesdienstbesuch. Oder dass man schöne Lieder und schöne Gebete formulieren kann. Und ich denke, dass wir das ruhig uns so vorstellen können, als ein Anreden Gottes für uns, dass wir wirklich überlegen, ob das, was wir, wenn wir singen oder wenn wir mit einem Musikinstrument für Gott spielen, wenn wir beten, ob Gott an mancher Stelle unseren Gesang, unser Spielen, unser Beten nicht hören mag, weil wir ihm an einer anderen Stelle den Gehorsam einfach verweigern und sagen, nö, ich möchte gerne eine schöne Zeit mit dir verbringen, Gott, aber das, was du sonst in meinem Leben vielleicht willst oder was du von mir möchtest an Handeln, das ist mir zu lästig, zu anstrengend, zu unbequem. Dann denke ich manchmal, wäre das nicht schrecklich, wenn wir dann Lieder machen und beten und Gott sagt, das ist mir eigentlich ganz komisch, wenn du zu mir kommst und singst so tolle Lieder, aber es stimmt doch gar nicht, ist doch gar nicht wahr, was du da singst, was du da vorgibst zu tun, weil du an anderen Stellen das eigentlich wieder durchstreichst und ausradierst, was du gerade gesagt hast. Wie kann das sein, dass du Gottesdienst feierst und gleichzeitig Menschen missachtest oder parteiisch bist oder dass du ungerecht und lieblos handelst? Wie passt das eigentlich zusammen? Wenn wir uns genauer angucken, was hat Gott denn im Einzelnen an dieser Stelle dem Volk vorzuwerfen, dann war das in dieser Situation, ist das also im gleichen Kapitel, auch Amos 5, da sagt er, wehe euch, ihr hasst jeden, der in der Gerichtsversammlung die Wahrheit sagt und das Unrecht anprangert. Deshalb handelt jeder klug, der in solch einer bösen Zeit schweigt und sich nicht ans Messer liefert. Ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen. Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger, ihr nehmt Bestechungsgelder und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Aber die Strafe lässt nicht auf sich warten. Ihr werdet eure neuen Häuser aus behauenen Steinen nicht bewohnen und den Wein aus euren neu angelegten Weinbergen nicht trinken. Kommt zurück zum Guten, kehrt euch ab vom Bösen, dann werdet ihr am Leben bleiben. Dann wird der Herr, der Gott der ganzen Welt, wirklich bei euch sein, wie ihr das behauptet. Das heißt, es ging in dieser konkreten Situation, die Gott dem Volk vorwirft, darum, dass sich Reichere auf Kosten der Armen es gut gehen lassen, dass sie Menschen ausbeuten, dass sie Bestechungsgelder nehmen, dass sie Menschen, die Schutz brauchen, den Schutz verweigern, dass sie in Unrecht ihren eigenen Vorteil suchen. Vielleicht geht euch das so, Ihnen so, dass Sie sagen, naja, da fühle ich mich jetzt nicht besonders angesprochen. Ich lebe in einem Rechtsstaat. Mit Bestechung hatte ich noch nicht viel zu tun. Ich bin ein ehrbarer Bürger, eine ehrbare Bürgerin. Soweit so wahr. Ich habe mich gefragt, ob an dieser Stelle eine oft und gern verdrängte Anfrage an uns kommen muss. Und ich glaube ja, die uns normalerweise eher die Grünen und Naturkostler und Fairtrade-Kaffeekäufer stellen. Und zwar die Frage, was unser Beitrag ist für eine gerechte Welt. was unser Beitrag ist dafür, dass geleistete Arbeit gerecht belohnt wird. Es gibt ein neues Buch auf dem Büchermarkt, das ich mir für den Büchertisch auch gewünscht habe. Das war leider nicht lieferbar. Würde Jesus bei IKEA einkaufen, heißt das. Ich glaube, dass wir in den 80er Jahren relativ stark dafür sensibilisiert wurden, über solche Fragen nachzudenken. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das vielleicht wieder etwas untergegangen ist, über so Fragen überhaupt nachzudenken. Ob wir mit dem, was wir tun, einen Beitrag in dieser Welt leisten und ob wir einen Beitrag leisten für eine gerechtere Welt und für einen gerechten Umgang. Da zählt die Wahl der Produkte natürlich dazu und wie sie hergestellt werden. Ob sie durch Kinderarbeit hergestellt werden und nur dadurch gute Preise erzielen können. Auch was unser Beitrag zur Ressourcenschonung ist. Was unser Beitrag dazu ist, wenig Energie zu verbrauchen. Ob unsere vielen Autofahrten wirklich etwas mit unserem Glauben zu tun haben. Oder die Art, wie wir mit sowas umgehen. Ob wir das für selbstverständlich halten, was wir tun. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir sowas, also gerechtes Handeln, was hier angeprangert wird, dass wir das manchmal als eine Luxusfrage ansehen, die man sich stellt, wenn man genug Zeit hat oder genug Geld. Und dann hat man sozusagen das so als persönliches Hobby, dass man so viel Geld hat, dass man sich überlegen kann, auch höhere Preise zu zahlen. Wenn wir eher in der Situation sind, dass wir sagen, wir kommen gerade so hin mit unserem Geld, dann ist für uns trotzdem die Frage, ob wir an mancher Stelle weniger Luxus konsumieren können, um mehr Dinge zu einem gerechten Preis zu kaufen. Das ist nur ein Beispiel, gedacht zum Weiterdenken für Sie und für mich selbst natürlich auch. Ich möchte Ihnen, weil ich das eine Buch schon erwähnt habe, um in dieser Thematik weiterkommen zu können, wenn Sie merken, oh, an dieser Stelle müsste ich eigentlich mal ein wenig weiterdenken, dann empfehle ich Ihnen noch drei weitere Bücher. Das eine heißt, ich muss verrückt sein, so zu leben. Da weiß ich leider den Autor nicht, weil das auch ein Wunsch von mir für den Büchertisch war, der nicht erfüllt werden konnte zu heute, aber ich hoffe, dass wir es in den nächsten Wochen haben. Dann das Buch von Jim Wallis, Wer, wenn nicht wir? Streitbare Visionen für eine gerechte Politik. Sowas ist sehr provokativ. Auch sicherlich, wenn man das liest, wird man sich an der einen oder anderen Stelle ärgern. Und trotzdem glaube ich, dass diese Anfragen erlaubt sind. Und dann die Geschichte einer außergewöhnlichen Berufung über diesen Mann Jean Vanier. Über den habe ich Ihnen schon einiges erzählt in Predigten. Ein Mann, der sich bewusst entschieden hat, ein karrierebewusstes Leben aufzugeben, um mit behinderten Menschen zu leben. Und das ist seine Geschichte, seine Biografie. Jean Vanier und die Arche. Wir kommen zu dem dritten. Für uns persönlich, was ist unsere Quintessenz für unser Handeln? Was du Jesus tun siehst, das tue auch. Wo du Jesus hingehen siehst, dahin gehe auch. Ich denke, dass wir diesen Aufruf, Gutes zu tun, diesen Aufruf, Menschen zu lieben, dass wir den vielleicht so von Herzen bejahen und dazu sagen, ja, das ist wichtig, das ist gut, aber dass ja, sie nicht so recht wissen, an welcher Stelle kann ich eigentlich anfangen oder an welcher Stelle tue ich das vielleicht schon und mir ist das in diesem Moment gar nicht so bewusst. An welcher Stelle legt aber auch Gott vielleicht etwas Besonderes mir aufs Herz oder hat es schon aufs Herz gelegt, immer wieder, und es könnte daraus eine etwas größere Berufung werden. Und darum bitte ich Sie gleich, dass Sie sich mit diesem orangen Zettel einmal beschäftigen. Das ist sozusagen ihre praktische Aufgabe gleich. Sie können den schon mal einfach zur Hand nehmen. Warum habe ich das so formuliert mit dem, was du Jesus tun siehst, das tue auch. Wo du Jesus hingehen siehst, dahin gehe auch. Ich habe das deswegen so formuliert. Wir haben ja vorhin gesehen, diese beiden Dinger hängen ganz eng zusammen. Lebe in steter Verbindung mit deinem Gott, sagt Micha, und liebe menschlich mit deinen Mitmenschen. Oder Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese beiden Sachen gehören ganz eng zusammen, ganz eng verknüpft. Und deshalb kann ich auch dieses, ich sag jetzt mal einfach, Gutes tun für Mitmenschen, letztlich nur aus dieser Sichtweise, aus dieser Perspektive sehen, als Mensch, der mit Jesus lebt, muss auch das, was ich für andere Menschen tue, letztlich aus meiner Beziehung zu Jesus geboren sein. Oder es wird hohl. Oder es wird letztlich ein frommes Pflichtgefühl, was mich da leitet. Etwas, was ich mache, um vielleicht auch vor anderen gut dazustehen und weil ich denke, dass soziales Handeln einfach gut ankommt. Wir wollen aber aus der Quelle, aus Jesus heraus leben. Und bei Jesus ist mir aufgefallen, dass er von sich selber sagt, in Johannes 5, ich tue, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn er dann später sagt, ich sende euch so, wie der Vater mich gesandt hat, dann verstehe ich das so, dass wir das tun sollen, was wir auch Jesus tun sehen. Das meine ich folgendermaßen. Ich glaube, dass wir, wenn wir mit Jesus leben und wenn wir mit Jesus auch offen, mit offenen Augen durch unsere Stadt und durch unseren Alltag gehen, dass es bestimmte Menschen sein werden, auf die wir besonders aufmerksam werden und wo wir auch ein Gespür dafür bekommen, was Jesus zu diesen Menschen denkt und wie er sie liebt. Und dass wir da, wo wir so etwas erleben, da, wo wir merken, hier ist etwas, da legt mir Jesus eine Liebe auch für Menschen ins Herz, dass wir an diesen Stellen handeln können. Und darum meine ich, um diese Beziehung deutlich zu machen und nicht einfach zu sagen, ja, je mehr du tust, desto besser ist es. Oder wenn du nur ein bisschen an diakonischem Handeln tust, dann reicht es vielleicht nicht und du wirst, wenn du ein sensibler Mensch bist, vielleicht den Eindruck haben, ich mache ja nie genug, ich müsste eigentlich viel mehr. Und es ist kein gutes Leitbild, zu sagen, ich müsste etwas tun oder ich müsste, sollte eigentlich das und das tun. Sondern ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns auch das sehr bewusst machen. Wir wollen das tun, was wir sehen, dass es Jesus tut. Wir wollen auf Menschen zugehen, von denen wir merken, dass Jesus sie liebt. Von denen wir auch im Gebet spüren, das ist jetzt eine Chance, hier geht Jesus hin zu diesen Menschen und da kann er mich mitnehmen. Wenn wir gleich Zeit haben, um diesen Zettel für uns persönlich auszufüllen, dann wird es etwas, nachdem wir schon so die ersten Dinge ausgefüllt haben, wird ein Lied eingespielt. Dieses Lied greift diese Gedanken nochmal auf. Das Lied ist von Daniel Kallauch und heißt Nimm mich mit. Und ist ein Gebet, ist ein Gebetslied, das beschreibt Jesus, nimm mich mit zu dem Menschen, zu dem du gehst. Nimm mich mit, wenn du einen Behinderten tröstest. Nimm mich mit, wenn du zu einem leidenden Menschen gehst. Und die Bitte sozusagen damit verknüpft, dass wir diesen Zettel einfach betend für uns ausfüllen. Überlegen, an welcher Stelle möchte Jesus mich gebrauchen? Ich habe bewusst diese erste Frage oder das erste genannt, ich helfe freiwillig in folgender Aufgabe in meiner Familie, um euch bewusst zu machen, dass diakonisches Handeln in der Familie anfängt. und dass ich es für Quatsch halte, wenn ihr an dieser Stelle kneift, aber euch für die tollen Weltverbesserer handelt. Das habe ich jetzt irgendwie kuddelmuddelig gesagt, ihr habt es verstanden. Dann zweitens, für diesen hilfsbedürftigen Menschen will ich besonders da sein. Vielleicht gibt es ja einen konkreten Namen, eine konkrete Person. Da habt ihr das aufs Herz gelegt bekommen, da habe ich irgendwie eine besondere Verantwortung. Vielleicht jemand aus der Familie, vielleicht ein Freund, ein Mensch, für den ihr zumindest im Moment, nicht unbedingt zeitlebens, aber im Moment besonders da seid. Und dann, dass ihr überlegt, zu welchen Menschen und deren Nöten fühle ich mich besonders hingezogen. Und ich habe ganz bewusst diese gleiche Fragestellung ganz unten noch einmal, weil wir uns ja auch als Gemeinde überlegen, an welcher Stelle können wir unser diakonisches Handeln erweitern. Und dazu ist es wichtig zu wissen, an welcher Stelle hat Jesus vielleicht uns auch etwas gemeinsam aufs Herz gelegt. Was sagt er ganz vielen von uns? Und darum bitte ich euch, dass ihr, soweit ihr den Mut dazu habt und euch da was eingefallen ist, dass ihr den untersten Abschnitt abtrennt und ihr findet dann im Foyer an dem Infotisch findet ihr eine orange Box. Und da hinein könnt ihr diesen ganz kleinen letzten Abschnitt tun, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das tut, wenn sie das tun. Jetzt ist einfach Zeit, um das auszufüllen und ganz kurz danach startet das Musikstück.
Wenn du Einsame besuchst, nimm mich mit. Wenn du Trauernde wenn du Hoffende erfüllst, nimm mich mit. Wenn du Arme beschenkst, nimm mich.
Ich bitte Sie zum Segen aufzustehen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.